Ja, ich glaube, ich habe wirklich einfach auch wahnsinnig viel Liebe bekommen und Unterstützung von meinen Eltern. Also ich habe das Gefühl, ich bin wirklich so ein geliebtes Kind gewesen. Also das habe ich, auch bei euch ist ja, glaube ich, auch immer wieder ein bisschen Themen, oder? Wo kommt das her, dass man halt auch kann, Zeugs eben wegstecken oder weitergehen oder sich auch nicht umknicken lassen oder so. Aber ich glaube schon, ja, ich bin eigentlich grundsätzlich, ich habe immer gefunden, ich bin eigentlich ein Sonnenkind. Ja, ich glaube schon, ich bin schon ein Sonnenkind und ich lade mich auf eben mit Beziehungen, mit Menschen um mich herum. Das stärkt mich und das ist, glaube ich, schon etwas, wo, ja, wo ich das Gefühl habe, das kann man das nur selber machen. Ich glaube, ein Teil hat man angelegt, so Sömli. Und dann ist schon ein bisschen die Frage, wie pflegt man dann das Sömli?
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Wir haben Ende November, nein, es ist Dezember schon. Und dass ich es nicht richtig weiss, heisst auch, dass ich gerade so die Zeit habe, wo so wahnsinnig viel los ist. Das bedeutet, ich schaffe so viel. Und manchmal sagt mir dann jemand, du schaffst aber wahnsinnig viel, Sarah. Und ganz viele Menschen würden dann so sagen, ja, gell, es ist einfach so viel. Und ich sage nämlich, zum Glück. Mir ist letztens so bewusst geworden, ich habe so viele Jahre, hätte ich gern mehr, ich habe schon gearbeitet, nämlich Care gearbeitet, aber ich hätte so gern mehr für Lohn gearbeitet oder vielleicht auch das, was mich dann doch noch ein bisschen mehr interessiert, als Geschirrspüler ein- und ausräumen, Wäsche machen. Und meine Nachbarin obendran, die hat immer sehr viel gearbeitet neben dem Kind. Und dann hatte ich einen Moment gehabt, wenn sie so aufs Velo gumpet ist am Morgen, wo es mir richtig weh da hat, dass das irgendwie nicht gegangen ist. Und darum, wenn ich gerade jetzt viel arbeite, dann habe ich hohe Freude an dem. Kennst du das auch?
Ich kenne das auch. Aber bei mir ist es ja so, ich bin ja immer in Ambivalenzen. Mit im gesamten Leben.
Bist du?
Und immer.
Du hast Ambivalenz.
Mega.
Also, musst ich ja dir arbeiten, Mama. Also, das kenne ich jetzt gar
ich
nicht.
Ich muss mal meine Mitte und Klarheit finden. Schwierig. Aber Arbeiten ist für mich auch so etwas. Ich arbeite mega gern. Und gleichzeitig möchte ich auch mega gern einfach frei haben. Also, ich müsste einfach 48 Stunden Tag haben. So, das wäre, glaube ich, bei mir.
Oder wenn man sich so könnte, ich denke, es wäre manchmal so lässig, wenn man sich so könnte klonen.
Genau,
und
mehrere Leben
so
gleichzeitig.
Ja, genau.
Ja, etwa so.
Also nein, es ist nicht so, dass ich nicht auch gerne frei habe. Also nicht, dass man, aber weißt du, einfach so das Bewusstsein, gerade wenn du ein Kind gross ist mit einer Behinderung, wo vielleicht vieles anders ist und du eben dann vielleicht nicht kannst, so wie gern würdest oder mal gedacht hast, dann eben auch hast du ein bisschen andere Perspektiven manchmal auf das.
Ja, und ich meine, was ja das wahnsinnig Strenge jetzt bei mir war am Anfang, weil ich ja etwa nach einem, also beim ersten Kind vor 21 Jahren nach einem Jahr wieder anfangen zu arbeiten und beim zweiten, der mit einer Behinderung lebt, nach 8 Monaten wieder anfangen zu arbeiten und dann auch in höheren Pensen das ewige unterbrochen werden. Also irgendwie nie können dranbleiben, immer müssen absagen, wenn ein Kind
krank
ist.
Hat nicht Milena Moser gesagt, hat sie das im Podcast gesagt, dass sie darum die Kurzgeschichte geschrieben hat,
ja,
wie
genau,
sie gar nicht fertig müssen
sterben. Ein Mann hat einfach müssen sterben in der Geschichte, oder? Weil das Kind wieder verwacht ist. Nein, ich arbeite auch gern. Und ich kann das mega nachvollziehen, was du sagst, weil eben auch das ausbremst sein oder anders müssen machen, als man eigentlich will machen. Und das kennen ja auch viele ohne Kind, oder? Dass sie irgendwie wie so in Jobs sind und nachher eigentlich etwas anderes machen wollen oder finden, ja, das ist doch ich verschwende meine Lebenszeit, aber ich habe irgendwie den Mut noch nicht, um das zu machen, was ich machen möchte, oder auch die Möglichkeiten nicht. Und ich denke, unsere Gästin heute hat sehr viel auch zu dem zu erzählen.
Wir haben uns auch fest gefreut. So schön bist du da. Herzlich willkommen, Monika Scherer.
Hallo Monika.
Ich freue mich auch sehr, da zu sein bei euch zwei. Und ich habe euch jetzt gerade wahnsinnig neugierig zugelassen. Weil mir ist ja, eben, ich war Ewigkeiten angestellt beim Schweizer Farbfernsehen und nachher irgendwie seit 2,5-3 Jahren selbstständig, zu 100%, vorher nur in die Teilpension. Und es ist so das Selbstständig, oder? Selbstständig. Genau. Das ist der Vor- und Nachteil von der Genetik.
Also eigentlich ist das gerade für mich der Steilpass, sofort mit der Bio anzufangen.
Super.
Viele kennen dich. Eben, du hast über 30 Jahre fürs SRF geschafft. Du hast jetzt gesagt, Schweizer Farbfernsehen.
Ich finde es so schön. Blöd, aber ich finde es einfach, es ist ab dann schon farbig gewesen, als ich angefangen habe.
So, nein, ich finde das mega schön. Habe ich schon aber auch lange nicht mehr gehört. Darum ist es mir gerade aufgefallen. Genau, und eben seit 2023 schaffst du selbstständig. Und zwar als Moderatorin, Projektbegleiterin, Coach auch für Auftrittskompetenz. Ich hoffe, wir reden dann noch darüber. Also du machst total viel, wir werden sicher auch noch darauf kommen. Willst du da noch ergänzen? Also du machst auch freiwilliges Engagement.
Ja, das würde ich gerne ergänzen. Also ich habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich von NGO-NPO-Management, also wo man wirklich lernt, also ein bisschen, was das bedeutet, Verbände oder Vorstände oder Stiftungen oder so Sachen zu leiten oder zu führen. Ich habe das weniger im Operativen, wo ich das nutzen kann, weil ich das ja nicht als Beruf jetzt mache. Aber ich habe das im Ehrenamt, in so Vorständen, wo ich bin, bei einem Vorstand von einer NGO, wo eher im Karitativ oder im, ja, eben im Hilfsbereich arbeitet, und das andere ist ein Filmfestival, Fantosch.
Und was ist das Erste?
Das Erste ist Cuisine sans frontières. Ja. Ein sehr schöner Name, finde ich. Kann man sich merken. Cuisine sans frontières. Sie haben immer alles gewusst, sie kennen es. Es ist ein kleines NGO, das ist gegründet worden vor genau 20 Jahren von Zürcher Köch, mit dem Gedanken eigentlich, wenn man zusammen isst und wenn man zusammen hockt und wenn man zusammen kocht, dass man eigentlich eben auch zum Teil vielleicht ein bisschen Differenzen kann überwinden oder sogar wenn man wirklich in Konfliktgebiet ist, dass wenn man dann zusammenkommt, dann merkt, hey, die anderen sind gar nicht so böse. Und genau solche Projekte unterstützen wir inzwischen mit einem grossen Batz. Also wir sind gewachsen, wir haben über 1 Million Umsatz, wo wir, und auch Geld, das wir können verteilen können. Und das sind Projekte in Ecuador oder in Burkina Faso oder im Libanon. Dort haben wir vor allem auch mit Frauen, mit vulnerablen Frauen, ein Projekt, wo Frauen, Beduinenfrauen oder Frauen von Minderheiten können zusammenkommen und miteinander dann kochen, aber natürlich auch, ähnlich wie ihr hier in der Frauenzentrale, auch Informationen überkommen, oder zu Empowerment oder auch zu halt ihren Alltagsthemen, Kindererziehung. Und natürlich auch, und auch oft haben sie auch keinen Ort, wo sie halt als Frauen sich können treffen. Und das ist so ein Projekt zum Beispiel, das wir unterstützen. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel. Also, dass wir da können auch etwas helfen in dem Sinn. Und vor allem aber so auf einer partnerschaftlichen Ebene. Also, es ist nicht gedacht, dass wir jetzt irgendwie eben gehen sagen, wie sie es machen müssen. Mhm. Sondern wir.
Sehr auf Augenhöhe, oder?
Genau, das ist eigentlich der Plan, oder? Also, Coaching, also, zum das Stichwort wieder aufnehmen. Also, wo man erinnern, so sagt, hey, was braucht ihr? Und wo können wir euch mit euch den Weg gehen? Ist ja die Idee auch immer, dass sie irgendwie irgendwann uns auch nicht mehr brauchen. Also, es wäre ja eigentlich auch noch schön, oder?
Hast du da Erlebnisse, die dir besonders geblieben sind in diesem Engagement?
Ja, also ich habe zwei Projekte, oder drei eigentlich, aber zwei vor allem, wo wir nachhaltig geblieben sind. Das eine ist ein Projekt, das haben wir jetzt wirklich können sozusagen übergeben. Also das ist genau das Schöne.
Da braucht es euch nicht mehr?
Ja, das hat jetzt eine andere Organisation, die das auch multiplizieren. Das ist in Kenia. Das ist ein Projekt in Calabash. Das ist ein Ort ganz abgelegen von Nairobi. Also wirklich da, alle, die in Nairobi, wo wir auch darauf angesprochen haben, haben gesagt, was, die gehen da hin, das ist doch gefährlich. Weil das ist wirklich so ein Gebiet, wo zwei Völker oder zwei Stämme eigentlich miteinander im Konflikt sind. Über Jahre, das ist gewachsen. Die reden auch andere Sprachen, das ist ethnische verschiedene Gruppen. Und dort hat es so ein Gemeinschaftszentrum, also das ist aufgebaut worden mit Geldern von der Cuisine sans frontières, wo eben auch die Ethnien selber dort arbeiten, so im Gastrobereich, also die kochen und haben eine Bar und machen da mal Disco und so Peace Talks, die dort auch stattfinden und eben so Treffen zwischen den verschiedenen Gruppen. Und dort konnte ich hingehen und das ist eben, ist dann wirklich dort, zumindest einfach nie nicht. Und das so ein bisschen zu spüren, was das bedeutet, ja, so einen Ort können zu schaffen, wo man eben auch zur Ruhe kommen kann und wo man irgendwie kann, auch vielleicht mal vorurteilsfreier aufeinander zugehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das Interessante war, es hat dort so ein Schild gehabt, das ist mir sehr geblieben, das hat geheissen, no weapons in the restaurant. Also, wir müssen die Waffen draussen lassen, oder? Also, als Sinnbild, oder? Dass man eben nicht mit bösen Absichten kommt. Und einfach so als schöne Erinnerung war. Ich habe einfach so das Kontemplative, das man natürlich hat, wenn man an einem Ort ist, der eben reduziert ist. Oder? Es hat, ist in dem Sinne Wildnis und es hat Bäume und passiert nicht viel, eine grosse Strasse und ab und zu kommt jemand vorbei. Und so, dass ich morgen habe ich immer Goat-TV, also Geissenfernsehen, geschaut. Es sind immer Geissen.
Wäre etwas für meinen Sohn.
Es ist irrsinnig. Du hast einfach dort sitzen, deinen Kaffee trinken, deinen Nescafé oder was immer das war. Und hast diesen Geissen zugegeben. Also, es ist so grandios. Ich kann es nur empfehlen.
Das ist super entschleunigend. Ich mache das ja immer mit den Kühen, wo ich mit meinem Sohn in den Stall gegangen, oder? Und dort einfach die Kühe beobachten, wie er findet das grösst. Und ich muss sagen, das hat etwas.
Absolut.
Ja.
Aber es ist etwas, was dich fasziniert, oder? So in andere Kulturen gehen, auf andere Kontinente. Du hast ja zum Beispiel einen Preis gewonnen, oder? Für eine TV-Dokumentation über eine Auswandererfamilie in Alaska.
Genau, das ist auch am Arsch von der Welt.
Ja, also finde ich, sehe ich jetzt auch so Parallelen, nicht?
Ja.
Also jetzt, wo du das erzählst.
Das stimmt. Also das passiert eigentlich, ich konnte die Geschichte können erzählen, weil die basiert auf einem Film, der in den 80er Jahren gemacht worden ist. Also der Alfie Sinniger, ein Schweizer Regisseur damals, hat den über einen Schweizer Auswanderer, wo Ende der 30er Jahre, die hatten so eine Gruppe von jungen Studenten damals, also wirklich so anfangs, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, und haben sich überlegt, wo können wir gehen, ein autarkes Leben leben. Und dann haben die gesucht und er hat dann ein Land gefunden in der Nähe, also wirklich 4 Stunden von Anchorage weg, in Homer, oder hat das geheissen. Und die haben die können hingehen und haben das roden und haben das überkommen. Das war aber nicht mehr die Gruppe gewesen, sondern noch so eine junge Frau, die Ruth, die eigentlich Opernsängerin werden aus Basel. Und die war eigentlich gar nicht verliebt gewesen in den Kilcher-Typ, sondern eigentlich hat sie einfach die gleiche Fantasie gehabt. Sie hat eigentlich ihre Kinder, das hat sie mit 19 ins Tagebuch geschrieben, ich will meine Kinder mal in der Wildnis aufziehen.
Ha.
Meine zukünftigen. Und so haben die dann das gemacht und sind dann dort hier und haben wirklich sich den Traum erfüllt. Also haben 8 Kinder auf die Welt gestellt, wirklich Ketchumak Bay, wahnsinnig idyllische, schöne Landschaft, aber sehr rau und sehr einfach. Also die Kinder sind irgendwie in einem 3-stöckigen Bettli haben die geschlafen, heute ist es ein Museum. Die Kinder, und es hat einen Film gegeben, wo der Vater noch gelebt hat, der Schweizer. Und ich konnte dann eigentlich wie eine Fortsetzung können machen. Ein paar Jahre später, also wo dann die Eltern sind gestorben inzwischen, die haben sich dann einmal getrennt. Weil er ist dann einmal in Politik und hat dann mehr so den Traum vom autarken Leben so ein bisschen seiner Frau und den Kindern überlassen. Sie hat dann müssen in der Wildnis Gemüse aufbauen und so Kinder ziehen. Und er ist ein bisschen in der Politik. So.
Gibt es den noch? Also, können wir den jetzt schon
den Film kann man schauen. Ja, den kann man schauen. Den gibt es noch irgendwo dann auf dem Portal. Gut. Russos Kinder heisst
der. Gut. Wir tun den in die Show Notes, wenn wir ihn finden.
Und man hört einfach auch schon wirklich deine Vielseitigkeit, oder? Also eben Film und es kommt noch viel mehr dazu.
Und wenn man dir auch zulässt, was, oder man sieht dann, das seht leider ihr jetzt nicht, wir hören ja nur, ist halt auch so das Leuchten dann in deinen Augen und man sieht, wie gern du Menschen hast. Also man merkt, wie du interessierst dich für Menschen und es ist vielleicht auch so ein gemeinsamer Nenner von dem, was du machst oder auch die Verbindung. Mhm. Also eben so, dass sich verbinden, irgendwie auch interessieren für Lebenswelten von anderen. Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, hast du mit 19 auch irgendetwas ins Tagebuch geschrieben?
Oh ja, ich muss euch sagen, ich hätte es mitbringen müssen. Ich habe mein Tagebuch, das ich geschrieben habe, glaube mit 12 mein erstes,
ja,
Führer genommen. Und wir haben Tränen gelacht. Ich habe mit meinem Partner zusammen, habe ich es ihm vorgelesen, wir haben Tränen gelacht.
Darf ich dich etwas fragen, ja, bevor du erzählst, was dann drin steht, vielleicht ein Teil. Aber hast du dort auch, wie das habe ich gemacht mit 12, eine Warnung reingeschrieben, für den Fall, dass ich tot bin, darf nur meine beste Freundin weiterlesen. Und für alle ist verboten und habe es mit ganz vielen roten Ausrufezeichen versetzt.
Nein, ich habe aber, mir hat das Schlüssel gehabt, weißt?
Ah, ja gut.
Weißt,
ja,
es,
gut.
Aber ich wüsste jetzt nicht mehr,
also
den Schlüssel.
Also, ich habe den Schlüssel.
Meins ist eben auch aufgebrochen, zum Glück. Das ist gar nicht mehr lesen. Nein, ich bin dort immer verliebt gewesen. Also das ist wirklich
natürlich
immer. Und ich habe gedacht, ich muss eigentlich, glaube irgendwann müssen wir mal geben, so, also vielleicht müssen wir da mit euch zwei zusammen machen, so eine Tagebuch-Vorlesetour machen.
Es ist so lustig. Oh, machen wir das?
Das fände ich so grandios, weil es ist so lustig. Und ich habe jetzt gerade, und einer kommt immer vor, wo ich immer verliebt gewesen bin, der Mike. Und das tue ich jetzt hier öffentlich sagen, das ist der
Hallo Mike, falls du zuhörst.
Ich habe eben gerade letzte gesehen. Und ich habe sowieso lachen, als ich ihn gesehen habe. Ich dachte, ich muss ihm jetzt dringend mal anrufen und sagen, du Mike,
so lustig,
ich muss dir mal meine Tagebücher vorlesen.
Das wäre, du hast mir das Herz gebrochen mit 12
Jahren. Bei mir ist ja auch lustig, steht ganz oft, dass ich dann meine besten Freundinnen, die ich ja nicht gemerkt habe, dass ich in sie verliebt bin, ganz fest hasse, weil sie jetzt einen Freund haben. Oder? Und gemeint haben, das sei Eifersucht, aber eigentlich, also Eifersucht auf den Freund.
Ja.
Das sind und, so lustige Szenen.
Und was auch immer lustig ist, bei mir steht immer, ich weiss jetzt, was Liebe wirklich bedeutet.
Hey, hallo.
Das davor war nichts.
Ja, nein, glaub, so weit bin ich noch nicht. Bei mir war es noch ein bisschen banaler, glaub, mit 12, ehrlich gesagt. Bist du schon so
hey, wir, so, ja, so wir haben das dritte ein Buch geschrieben von der dritten Klasse Primar bis 16, wo drei Freundinnen immer wieder ihre Liebesgeschichten, und sie ist also grossartig lustig, weil ja, eben, es geht ein paar Seiten und dann steht wieder, mein Herz ist gebrochen. Nie mehr werde ich jemand so lieben wie T.
Genau. Ja, genau. Es ist immer so das Absolute, gell? Ja. Die Welt geht unter. Aber es ist ja gut, wenn man das Zeugs mal, ich finde eben noch schön, ich finde, wenn man dann so Sachen liest mit dieser doch irgendwie, ja, was ist es, 40, 45-jährigen Distanz, oder? Dann erkennt man sich schon auch. Mhm. Man merkt, hey, hallo, so anders. Oder das ist alles schon angelegt gewesen, oder was auch immer. Mhm. Es ist immer noch ein ähnliches Muster von einer, eben, wie du vielleicht vorher gesagt hast, von einer, Menschen sind so wichtig und die braucht man. Und es geht eigentlich nur um Menschen. Also jetzt bei mir. Mhm. Und das hat sich ja durch alles durchgezogen. Also das ist nicht viel anders. Und auch so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für Menschen, oder?
Ja, und was ja schon spannend ist, jetzt auch so mit dem Einstieg von deiner Bio, oder? Ich meine, wer kann auf die einen Seite so stetig sagen, ich bin 30 Jahre beim Schweizer Farbfernsehen gewesen, ja, und gleichzeitig aber so eine Vielseitigkeit und so viele verschiedene Sachen und Projekte machen, das ist ja schon noch beeindruckend. So, also ist das auch etwas, was du in diesen Tagebucheinträgen merkst, oder das ist irgendwie so angelegt, ist das Interesse für verschiedene Sachen, aber das dann gleich auch durchziehen, also das...
Ja, ich glaube, die Neugier, die ist auf jeden Fall da gewesen. Also ich glaube, das habe ich schon von früher. Ich habe ja dann auch mit glaube 15 schon gewusst, ich muss unbedingt ins Gymi kommen. Das ist ja kein Problem gewesen. Ich bin gute Schülerin gewesen. Mein Vater war auch Lehrer gewesen. Und ich habe immer gewusst, ich will ins Gymi, weil ich will unbedingt ein Austauschjahr machen. Und ich habe dann können wirklich mit 17 auf Amerikas Jahr in die USA und auf Kansas City. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, aber es ist halt dann Kansas City gewesen. Und ja, eine Kansas City oder irgendwie so, das müssen wir lernen, wenn man das ausspricht. Und ich habe dann dort, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich einfach, das ist so klar gewesen, ich muss gehen. Ich bin in einem Bauerndorf aufgewachsen, mit einer spannenden Geschichte. Das ist früher die zwei Judendörfer gewesen, Endigen Längnau. Ich bin nicht jüdisch, aber Endigen Längnau waren die Dörfer, wo die Juden bis 1866 oder 60 haben. Die Juden in der Schweiz nur dürfen dort wohnen, etwa zwei Jahrzehnte lang, oder zwei Jahrhunderte lang fast. Kennt man in Melnitz, kann man das nachlesen, die ganze Geschichte. Und das habe ich immer sehr spannend gefunden. Aber es ist ein Dorf, es ist ein Bauerndorf gewesen, es ist ein kleines Dorf gewesen, nahe von Baden. Und ich habe immer gewusst, ich muss gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich sehr prägt.
Es braucht ja wahnsinnig Mut. Also, oder, also,
ja, ich weiß nicht, bei mir ist Mut einfach die Neugier, ich glaube die Offenheit, ja, nicht Angst, also, ja,
also
Mut.
Also Neugier ist vor der Angst dann,
ja,
einfach.
Definitiv.
Also Neugier
definitiv
tut dann einfach die Angst eigentlich deckeln. Dass es dann
ich glaube, ich habe gar keine Angst.
Eben, das finde ich spannend.
Schon. Ich habe keine Angst. Also ich habe natürlich irgendwie, wenn man dann da mit alles gepackt hat und dann geht und so, das ist klar. Und wenn man irgendwie im Flieger sitzt und man so, jetzt treffe ich da meine Familie, das ist aufregend. Aber Angst, nein, definitiv nicht.
Und jetzt weiss ich, wie du das mal erzählt hast, schon mal fest, dass du ja dann auch in dem Austausch ziemlich am Anfang auch noch auf der Bühne bist, mit der Gitarre und gesungen hast.
Ich meine, genau, stimmt.
Das also, weiss ich
darum, darum bist
so
du
gemeint, dass du das schon weißt.
Und
das
darum ist ja mega möchte ich kurz auf das eingehen, weil was ich ja spannend, also was ich einfach wahnsinnig spannend finde an dir, also ich finde ganz viel spannend, aber das finde ich, also das ist auch Mut.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich mutig. Naiv schon fast gewesen. Also, ich bin also, dann gerade weltberühmt gewesen in dieser Schule nachher, oder? Also, haben nachher alle gewusst, das ist die Swiss Girl, oder?
Weil also, du bist mit der Gitarre in der
Schule. Es hat eine Talent Show gegeben. Also, aha. Es hat ganz am Anfang, gerade etwa im ersten Monat, wo ich dort war, und überhaupt, ich habe kein Wort, also, ich habe wirklich nicht Englisch können. Das war die Zeit, meine Generation hat ja noch nicht so Englisch können, wie heute alle können. Mit 17, oder? Und ich habe dann die ersten Wörter können, irgendwie nach einem Monat mehr oder weniger. Und da hat es so eine Talent-Show gegeben und dort hat man dürfen sich bewerben und etwas machen auf dieser Bühne. Also eben singen oder etwas vortragen oder ich weiss nicht was.
Wie man es kennt aus der Serie und dem ja, Hollywood-Film.
Genau.
Oder?
Mhm. Und ich habe dann gefunden, ich mache das Money Matter-Lied, weil ich immer Money Matter gesungen habe. Und ich habe aber noch The House of the Rising Sun habe ich auch noch vorbereitet, wahrscheinlich mit einem unglaublich schweren Akzent damals. Und dann habe ich beides müssen vorträgen und sie haben dann gefunden, we would prefer the house of the rising sun. Und dann habe ich gefunden, okay. Und dann ist wirklich 1000 Leute, das ist das ganze Auditorium ist voll gewesen und ich bin rausgekommen mit meiner Gitarre und sehe das erste so, shit, die haben das Mikrofon falsch aufgestellt. Also das kleine Tiefen für die Gitarren abnehmen ist auf der falschen Seite gewesen. Und dann habe ich also mein erster Akt ist auf der Bühne, die zwei Mikrofone umzustellen, damit ich dann noch singen konnte. Und meine Gastschwester Kimberly hat sie geheißen. Gleich alt wie ich. Hat noch einen Zwillingsbruder gehabt, den Chris, was ja super
natürlich, war. Natürlich, Chris und Kim.
Chris ja. Und Kim. Super, oder? Sie hat immer Tränen gehabt. Sie war echt der grösste Fan von mir. Und ich dort den House of the Rising, so was ich würde es heute ja nicht mehr machen.
Unglaublich. Also da dort schon Auftrittskompetenz.
Ja, ja, es ist schon angelegt gewesen irgendwie.
Und jetzt ist das ja etwas, was für viele Menschen unvorstellbar ist.
Auf eine Bühne zu gehen.
Ja, und zwar auch im viel Kleineren, dass sie sagen, wenn ich muss vor Leuten reden, dann ist das für mich der totale Horror. Und vor Leuten reden ist dein Beruf. Und wenn jetzt du sagst, du begleitest ja auch eben Auftrittskompetenz, ist das etwas, wenn jetzt jemand wie gezwungen ist, im Beruf das zu machen und wirklich nicht will? Sagst du dann irgendwie, ja gut, also dann muss man eigentlich den Job wechseln? Oder ist das etwas, wo du Erfahrung hast, wo man wirklich lernen kann? Ich glaube, es gibt viele, die das auch gerne würden lernen oder sich auch mal getrauen und dann hören sie das und denken so, oh mein Gott, also ich kann das nicht.
Die Frage ist ja, wieso man das Gefühl hat, man kann es nicht. Das ist mal zum herausfinden, warum. Oder? Mhm. Also was steckt denn da genau dahinter? Und ich glaube, oft hat es mit der Haltung zu tun. Also man muss herausfinden, warum mache ich das und was ist meine Rolle dort vorne. Oder? Und ich glaube, bei vielen, die so Angst haben und nervös, die haben sich viel zu fest selber beobachtet sie sich und nehmen sich eigentlich zu wichtig. Weil wenn du in der Funktion, oder wenn du etwas sagen willst, weißt du, warum du vielleicht etwas öffentlich sagen willst.
Mhm.
Und dann hat es ja eigentlich mit dieser Message zu, die du überbringen willst. Und wenn du dann in dem Sinn Angst hast, dann konzentrierst du dich nicht auf die Message und tust das nicht dort hinlegen, sondern bist schaurig mit dir beschäftigt.
Das finde ich spannend, wie das heisst, es geht dann weg von deiner persönlichen Identitätsebene, sondern es geht mehr um ja, eben die Message.
Ja, vor allem auch mit deiner Eitelkeit, oder? Also das ist ja oft steckt nämlich so eine Eitelkeit. Ah, ich kann das nicht, weil ich sehe dann und ich weiss dann nicht, wie anstehen. Und so, dann muss ich sagen, ja.
Das finde ich mega spannend. Oder auch mit Scham, oder?
Mhm. Ja, ja.
Also, ich weiss nicht, wenn jetzt mir sagen, oft Frauen vor allem, also Männer haben noch weniger, glaube ich.
Die haben das schon auch, aber sie sind sich
weniger. Oder sie sagen es weniger oder so.
Sie überwinden sich dann, glaube ich, mehr.
Ja, und dass sie halt so Angst haben, sich zu blamieren und dass sie dann quasi beschämt sind. So. Ja. Und du hast das Gefühl einfach gar nie gehabt, oder wie ist
das? Also das ist jetzt bei mir nochmal anders, aber ich will vielleicht dort nochmal kurz bleiben. Ich glaube eben, wenn man sich, ich könnte etwas Falsches sagen oder so, ich glaube, dann muss man ja überlegen, was sage ich? Also, und warum sage ich das? Und warum ist es mir wichtig, auch zu sagen? Und wenn man sich das überlegt hat, ich glaube, dann hat man ja auch die Scham, also geht ja die Scham vielleicht auch verloren. Oder braucht es nicht?
Mhm.
Weil es ist ja dann etwas überlegt, was man vor sich gibt und eine Message, die man irgendwie überbringen will. Also ich glaube, dort muss man dann dran arbeiten. Mhm. Oder? Mhm. Aber klar, es gibt sicher auch Leute, die man nicht auf die Bühne prügeln muss. Also ich habe auch schon mal bei, ich glaube, so ein Auswahlverfahren, das wir mal gemacht haben, wo ich dabei war für das Zürich Filmfestival und Moderatoren, die das mal machen wollen oder einfach als Ansagerinnen dort. Mhm. Und dort haben wir so kurz ein bisschen ausprobiert. Und dort habe ich dann irgendwann auch sagen, hey, look, du leidest auf dieser Bühne, das Publikum hat Angst um dich, die Gäste werden dann noch mehr nervös sein, weil sie denken, ui, wie welchen Hemd bin ich. Es braucht auch Leute, die im Kino sitzen und Film schauen. Ist auch
was,
gut.
Was findest du, was macht dann, weißt, also du hast so viele Gespräche geführt, ja, mit den unterschiedlichsten Menschen, so wie Sarah und ich jetzt auch zum Teil machen, aber einfach viel, viel, viel länger. Und du hast ja eine enorme Erfahrung mit Gesprächen und mit Moderationen und mit Menschen. Und was findest du, macht ein gutes Gespräch dann? Also was ist ein gutes Gespräch?
Wissen, was man herausfinden will. It's as simple as that.
Mhm.
Und dann muss man auch nicht die wahnsinnig, eben, ich glaube, auch dort kommt es wieder die Haltung, oder? Also, ich, aber das ist auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Gesprächen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt etwas von dir, Mara, herausfinden will, und ich, wir haben das wie vorbesprochen oder irgendwie so, und ich will das herausfinden, dann höre ich dir vor allem zu. Ich habe schon einen Fahrplan drin, weil ich will ja eben genau dort hinkommen oder das herausfinden. Aber ich höre dir zu. Und es geht dann nicht darum, dass ich zum Beispiel wahnsinnig dauernd von mir rede und sage, was ich alles finde oder probiere, möglichst gescheit herzukommen oder whatever. Oder? Sondern ich will dann einfach das herausfinden. Und das macht man meistens mit relativ einfachen, offenen Fragen.
Ich finde das noch spannend, ja. Auch was du sagst, mit man nimmt sich zu wichtig. Also einerseits, eben, wenn du jetzt ein Gespräch führst, dass du darüber leist, was will ich herausfinden. Aber auch, wenn du jetzt einfach vor Leuten redest, ja, was ist denn meine Botschaft? Mhm. Also, und dort ist ja eigentlich in beiden Fällen eine Entkopplung vom eigenen Ego.
Mhm. Ja.
Und ich finde das einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, vielen hilft das, wenn sie, also weißt, es gibt ja auch viele Menschen, die in viel so kleineren, alltagsnäheren Kontext müssen sich irgendwie exponieren. Also heißt, sei das jetzt in einer Sitzung oder müssen ja nicht gerade irgendwo, oder? Wo die Strategie, die du gerade eigentlich aufzeigst, von sich bewusst machen, was ist eigentlich meine zentrale Frage? Was möchte ich wissen, jetzt, wenn es ums Gespräch geht, oder was möchte ich transportieren?
Genau.
Und dann es eigentlich wie entkoppeln vom eigenen Ego in dem Sinn und sich selber in dem auch nicht zu wichtig nehmen.
Genau.
Ja, das ist extrem entlastend. Also ich merke so, wenn ich das jetzt nur schon von dir höre, finde ich so, ah oh ja.
Genau. Und dann bist du auch weniger nervös.
Ja, macht mega Sinn. Ja. Danke vielmals.
Ja, super Strategie. Und ich finde auch umgekehrt hilft es auch gerade. Oder gerade wenn du eben an Sitzungen bist und dann hast du ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, aber irgendwie Männer, die sich wichtig machen und wo du merkst, es geht einfach nur ums Ego. Wenn man das ja ein bisschen erkennt, dann kann man das ja auch ein bisschen übergehen.
Genau.
Oder?
Genau.
Oder hilft dir das auch?
Absolut. Oder?
Also irgendwie finden sie so, ja, okay, jetzt geht es halt
genau,
ein bisschen
du
um dich.
Es, genau, du siehst dann, warum also jemand wie was sagt. Oder?
Ja.
Also wenn du das mal mit dieser Brille anschaust, dann merkst du das relativ gleich. Mhm.
Wenn die Brille würdest taufen, wie würde sie heißen?
Wie würden wir die Brille taufen?
Ich finde das super.
Den Durchblick. Das könnte man vielleicht den Durchblick.
Wir
nennen jetzt die Brille den Durchblick.
Super. Jetzt, wir haben es, wenn man schon jetzt wie gemerkt oder wenn man mit dir in ein Gespräch einsteigt, eben, wir sagen, also ich habe so das Gefühl, okay, also Monika müssen wir glaube einfach auch wieder nochmal einladen, weil es gibt so viel zu besprechen, was spannend ist. Ich würde gerne so ein bisschen auf deinen persönlichen Weg gehen. Von, dann hast du die Matura gemacht. Und wie bist du dann nachher bei dem Farbfernsehen gelandet?
Das haben wir etabliert, gell? Also, ich habe ja nicht gewusst, also ich einfach wollte Schauspielerin werden. Das ist mal so nach meinem wo ich zurückgekommen bin von Amerika, wieder in Kanti, zu Wettig, Entschuldigung, habe ich eigentlich viel Theater gemacht und eigentlich wollte Schauspielerin werden und bin knapp zu Zürich nicht reingekommen, bin dann via Hamburg, so eine halb private Schule und habe gemerkt, nee, Schauspieler ist glaube ich gleich nicht das. Und bin mit 21 wieder so eine Art daheim gelandet und habe gefunden, was soll ich studieren? Ich habe einfach nicht gewusst und dort zeigt sich glaube ich auch ein bisschen meine Biografie. Ich bin nicht jemand, der so total etwas vertieft und dann nur so eingleisig, eben wie du das Mara vorher auch gesagt hast.
Es ist vielgleisig.
Ja, ich bin lieber, eben, ich bin die Vermittler, ich bin die Netzwerkerin, es ist irgendwie mehr, darum bin ich ja als Moderatorin in so einer Fernseh dann eigentlich am richtigen Ort, weil ich Inhalte, die jemand erarbeitet hat, probiere zu vermitteln, damit das Publikum das schauen und sieht. Oder? Und das, glaube ich, ist dann klar gewesen, dass ich nicht wusste, was studieren. Und dann habe ich per Zufall ein Inserat gesehen, in der Zeitung, damals, DRS3 damals, oder? Irgendwie 6 Jahre alt, 89 ist das gewesen, haben jemanden gesucht für Moderation von einer Kultursendung von 9 bis 12. Die hat damals Szene geheissen. Und ich habe mich total naiv beworben mit einem handschriftlichen Brief und ich dachte, ja, das geht so. Und dann wird mir eingeladen. Das ist dann auch. Ich bin wirklich zum Gespräch eingeladen worden. Ich dachte, das ist normal, oder? Da habe ich meine Helden vor mir endlich mal gesehen, wie die ausgesehen haben. Früher hat man ja noch nicht gewusst, wie die Leute aussehen hinter dem Mikrofon. Und nachher haben sie gesagt, ja, im nächsten Schritt wäre Sprechtest. Und dann bin ich dort auch eingeladen worden. Ich dachte, das ist normal, das ist ja Radio, muss man machen, oder? Und dann sind irgendwie noch 2 gewesen und scheinbar. Und es hat geheißen, es hat mal 120 gehabt und 10 zum Gespräch und 2 zum Sprechtest. Und dann habe ich gemerkt, ui. Jetzt geht es um die Wurst. Und ich habe ja nichts im Rucksack gehabt, außer meine Matur und mein Amerika-Jahr. Und dann bin ich dann schon mit dem Gespräch mit dem Chef, der dann so ein bisschen gefragt hat, ja, und Journalismus und Theater und Musik und Plan und so, habe ich alles keine Ahnung gehabt. Und er hat mir dann eigentlich gesagt, du bist eine Investition in die Zukunft. Und wir geben dir Möglichkeit zu kommen. Und dann ist das für mich, ich habe nicht einmal eine halbe Minute in dem DRS3-Studio oder in dem Laden gewesen und habe gewusst, that's it. Das ist all das, was ich, oder? Ist auch Studium im Sinne von einfach auf verschiedenen Studien, oder? Und es ist auch Theater und es ist auch Sprache und es ist auch ein Menschen und es ist auch neue Sachen kennenlernen und. Mhm. Und dann ist es Radio und dann Fernsehen und so ist dann das weitergegangen.
Wenn man dir zuhört,
mit der Hand. Schauen, ja, genau. Das ist meine Italienerin, das ist meine viertel Italienerin.
Ja, ich mache das ja auch. Und Monika tut dann wirklich so, wenn sie sagt, ja, und dann ist das, kommt das, kommt das. Dann macht sie eigentlich so einen Halbkreis mit der Hand, der dann so aufzeigt, wie viele Facetten da drin sind und die Augen funkeln wieder. Und ich denke so, ja, aber... Also sie hat das gemacht, sie hat sich einfach dort beworben. Und dort ist ja wieder etwas drin, wo ganz viele nicht machen würden. Mhm. Also wieder so ein bisschen das, ich gehe irgendwie auf eine Bühne, ich wage etwas. Es gibt ja auch diese Studie, dass da auch nach wie vor eine Diskrepanz ist zwischen Männern und Frauen. Also Männer tun sich tendenziell auf Stellen bewerben, wo sie auch also knapp qualifiziert sind oder unterqualifiziert. Bei Frauen ist es umgekehrt.
Absolut.
Also es heisst eben etwas wagen, sich etwas trauen, und dann einfach mal schauen, ob man es überkommt. Und eben nicht den sicheren Weg gehen. Das fällt sehr vielen sehr schwer.
Ja. Ja. Mhm. Ja, und da kann man, also eigentlich, eben, man sagt es so leicht, aber logisch ist es nicht ganz einfach, da mal zu machen. Aber ich glaube schon, man hat ja nicht so viel zu verlieren. Mhm. Also, man kann ja höchstens ein Nein oder es halt nicht oder irgendwie. Aber ich glaube, gerade wenn man merkt, da triggert mich etwas bei einem Inserat oder was man sieht, warum es nicht einfach einmal probieren? Ist,
ja,
glaub, schon
das ist etwas, also, was mich auch, also mega fest in meinem Leben auch so, also es holt mich mega ab, was du sagst, ja, oder? Und eben auch das, was Sarah sagt, dass ja dann viele sagen, also man wartet so auf den sicheren Moment oder beziehungsweise, ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit Angst vor Zurückweisung. Mhm. Dass man dann könnte eine Absage bekommen. Aber eigentlich ist ja das dann auch egal.
Also, ja, meistens gibt es ja Erklärung, dass man dann merkt, das stimmt, eigentlich passe ich da gar nicht rein oder es ist vielleicht noch nicht der Moment oder I don't know, oder? Aber man findet schon etwas raus.
Ja, ja, und das auch, was zum Beispiel gerade bei Bewerbung, also ich denke, viele, die zuhören, beschäftigen das auch. Oder? Viele sind ja in Umbrüchen und immer wieder. Und beim Bewerben hat mir mal eine Freundin gesagt, hey, bewirb dich einfach, weil du wirst immer etwas lernen. Also wenn sie dich einladen, im besten Fall, wirst du nachher dort im Gespräch sein mit deinem Namen. Vielleicht jetzt steht etwas anderes draus. Oder du lernst, wie das Gespräch nicht mehr führen willst. Oder du lernst etwas über die Organisation. Und ich meine, eben von dem her kann ja eigentlich gar nicht viel passieren. Und Sarah hat vorher will etwas sagen.
Darf ich?
Ja.
Weil sorry, ich habe jetzt gerade gedacht...
Weil ich habe jetzt immer noch...
Jetzt, aber darf ich ganz kurz den Einschub machen? Weil da hilft eigentlich wieder der Monika ihre Brille von entkoppeln, von der Durchblick-Brille. Weil, was ich glaube, was ganz oft der Fall ist, dass das Scheitern verbunden ist mit der Identität. Mhm, genau. Also das heisst, dass man dann, irgendwie, wenn man jetzt einen Job nicht überkommt, oder ich finde übrigens, gilt auch für irgendwie jemanden kennenlernen in einer Partnerschaft oder was auch immer. Also wenn irgendwo vielleicht das Nein kriegst, dass es dann wie auf deine ganze Persönlichkeit beziehst. Also ich bin nichts wert, ich kann nichts, also alle Fähigkeiten werden dann in Frage gestellt oder eben sogar nicht nur die Fähigkeiten, sondern irgendwie die ganze Person, alles. Und dort habe ich jetzt nur gerade gedacht, hilft dir eigentlich dann auch das, dass wie sagst, ja, ich probiere es eben, ich finde es mega schön, wie ihr das sagt, man lernt eh immer etwas. Und dann aber eben auch nicht, dass so beziehen auf sein gesamtes Sein, oder?
Ja, wahrscheinlich geht das wirklich, machst du das richtig, die Analyse, das stimmt.
Mega Druck.
Ja, und ich glaube schon, eben, dass Angst vor dem Scheitern etwas ist, das haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Folgen besprochen, jetzt wirklich in der Tiefe.
Man kann es nie genug.
Man kann es wirklich nie genug. Also es ist etwas, wo auch Frauen sehr stark prägt sind in unserem System, dass sie nicht dürfen scheitern, dass sie nicht dürfen falsche Entscheidungen fällen und dass sie immer alles perfekt machen müssen. Und es ist so, ich finde, es ist so befreiend, wenn man kann sagen, ja, also, ich sehe das als ein Lernfeld. Natürlich ist es nicht immer angenehm, oder? Aber man kommt im besten Fall wirklich selber immer einen Schritt weiter. Auch wenn man irgendwo ein Projekt, sage ich jetzt mal, an die Wand fährt, oder? Also auch so in anderen Kulturen ist das zum Beispiel, gerade wenn man sich selbstständig macht oder eine Firma gründet, gehört es völlig dazu, dass mal die ersten zwei Mal nicht funktionieren. Und das gilt dann eigentlich eher im Lebenslauf als etwas Positives. Ah, die Person hat schon erfahren, wie das ist, wenn du musst nochmal neu anfangen. Und bei uns, so schweizerisch prägt, ist das total tabu und darf ja nicht passieren.
Wir sind schon weniger drin, ja. Das stimmt schon. Und gleichzeitig, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, eben aus welchem Ecken raus, als man dann das anschaut, oder? Also ich kenne zum Beispiel meinen Bruder, ist ein Spitzensportler gewesen, Handball gespielt in der Nationalmannschaft und so weiter. Und er hat zum Beispiel so das mal verlieren, dann gehst du halt das nächste Mal wieder am nächsten Match. Dann machst du es besser. Oder? Also so, es können wegstecken von diesen Sachen, hat, glaube ich, schon auch mit Erfahrung zu tun von, eben, habe ich schon mal verloren und fühlt sich gar nicht so schlimm an. Weißt du so, oder?
Genau, es passiert dann gar nicht. Und ich höre da auch aber eine höhere Resilienz.
Ja, klar, ja.
Woher kommt die?
Ich habe wirklich einfach auch wahnsinnig viel Liebe bekommen und Unterstützung von meinen Eltern. Also ich habe das Gefühl, ich bin wirklich so ein geliebtes Kind gewesen. Also das habe ich, auch bei euch ist ja, glaube ich, auch immer wieder ein bisschen Themen, oder? Wo kommt das her? Dass man halt auch kann, Zeugs eben wegstecken oder weitergehen oder sich auch nicht umknicken lassen oder so. Aber ich glaube schon, ja, ich bin eigentlich grundsätzlich, ich habe immer gefunden, ich bin eigentlich ein Sonnenkind. Habe ich immer so gesagt. Oder? Das Viertel Italienerli. Aber gut, das spielt mir so am Rand. Mein Grossvater war ein Italiener. Ich glaube schon. Ich bin schon ein Sonnenkind. Und ich lade mich auf eben mit Beziehungen, mit Menschen um mich herum. Das stärkt mich. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo ich immer das Gefühl habe, kann man das nur selber machen? Ich glaube, ein Teil hat man angelegt, so Sömmli. Und dann ist schon ein bisschen die Frage, wie pflegt man dann das Sömmli?
Ja, man sagt, also ein Drittel ist angelegt, ein Drittel hat sehr viel mit Prägung zu tun und ein Drittel ist nachher das, was dann eben kannst, in dem Sinne eben ein bisschen gießen selber, oder?
Und Krisen kennst du aber trotzdem auch, oder bist du wirklich immer ein Sonnenkind?
Ja, also doch, ich kenne Krisen. Also ich kann immer wieder... Ehrlich gesagt, ich bin manchmal schon auch die, die überlegt, was will ich eigentlich? Mache ich wirklich das, was ich will? Also es tönt ja so, wie wenn mir alles so gelingen, aber ich glaube, ich bin schon auch jemand, der oft so findet, so, ja, die macht jetzt das aber cool und wieso mache ich jetzt das nicht? Und ich könnte jetzt eigentlich auch. Und dann merke ich, aber bin ich dann wieder sehr kulant oder nett mit mir selber, kann man sagen, und finde so, ja gut, also dann... Dann ist es offensichtlich gar nicht so wichtig, sonst würdest du es ja machen. Also dort bin ich dann jemand, wo mir selber auch
also, das so heisst, du gehst so ein bisschen ins Zweigespräch mit dir selber in so
ja, also, ja, ja. Also irgendwo, ja. Also es gibt dann schon so Phasen eben, wo man wirklich so findet, so, wieso mache ich jetzt keinen Podcast wie die Mara und Zara, oder? Weißt du so? Könnte ich jetzt eigentlich auch wahrscheinlich.
Ja, sehr ich lang gut. Genug sehr gut.
Ja. Wieso mache ich es nicht? Und dann merke ich so, ja, wahrscheinlich mache ich es einfach nicht, weil ich bis jetzt irgendwie irgendetwas einfach auch noch nicht dort bin, wo das müsste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich auch gemerkt habe, jetzt in meinen 57,5 Jahren, die es mich gibt, ich habe zum Beispiel nie gezielt Weiterbildungen gemacht, sondern ich habe sie dann gemacht, jetzt will ich etwas machen, irgendwie nimmt mich etwas Wunder. Aber meistens ist etwas daraus geworden. Das ist auch interessant, oder? Weil ich einfach neugierig war, aber nicht so geplant.
Also das heisst, du gehst wirklich, also bist eigentlich immer so jetzt deinen ganzen Weg, jetzt eben die Selbstständigkeit, oder? Also das Fernsehen verlassen, also immer wieder eigentlich dort an, wo du merkst, dort hast du Feuer, dort hast du Interesse, das ist irgendwie das, was wahrscheinlich dann deine Augen funkeln, oder so, wie ich es jetzt gesehen.
Ja, also ich bin oft, also ich bin vielleicht auch dort ein Glückskind, ein Sonnenkind, weil viele Sachen werden auch an mich angetragen, was ja irrsinnig schön ist. Also es sich immer wieder Türen auftun. Und ich glaube aber, logischerweise tun sie sich auf, weil ich auch bin, wie ich bin. Also es ist ja nicht...
Ich wollte gerade sagen, ich habe letztens ganz spannende Studie gelesen und also Sarah weiss da wahrscheinlich auch viel darüber, oder? Es gibt einfach unterschiedliche Konstitutionstypen. Und die einen sind wirklich mehr der Sonne zugewendet, von ihrem Naturell. Also, dass sie einfach ein positives, optimistisches Denken haben. Weil ich habe gerade gedacht, du musst ja die Türen auch noch sehen, dass sie aufgehen. Weil
ja,
ich begleite manchmal Menschen durchs Leben und denke, siehst du denn nicht, was da alles für Möglichkeiten sind? Und das ist wie eine Gabe auch, dass man das einfach auch sieht. Ah, da wäre eine Chance. Ah, da könnte ich irgendwie...
Ja, also ich kann es vielleicht einmal ganz krass eben, wenn du hast mich vorher nach Krise gefragt, dass ich war ja 2007 Brustkrebs gehabt. Also einfach der Befund plötzlich, also so gespürt und dann ja, zum Glück gerade einen Termin gehabt mit meiner Frauenärztin. Und ich habe das zum Beispiel immer als es, ich habe immer gedacht, gut, ich habe dort gerade Einstein anfangen moderieren. Das war ja eh eine Sendung im Schweizer Fernsehen, wo man Experimente macht und
Zeugus,
eine Wissenschaftssendung, genau. Und ich habe das eigentlich dann auch so ein bisschen unter dem Blickwinkel angeschaut, meine Brustkrebserkrankung. Ich habe gefunden, okay, jetzt bin ich gar nicht Brustkrebs, jetzt lerne ich da Menschen kennen, die ich bis jetzt noch nicht kennengelernt habe, Onkologen und was auch immer, Strahlentherapeuten und wie, was auch immer, was man da braucht. Und das habe ich wie ein Experiment so ein bisschen angeschaut. Wie ein Abenteuer im weitesten Sinn. Und ich weiss noch, wo mein Vater gestorben ist, also jetzt ist es dann auch schon 4 Jahre im Frühling, habe ich ihn, weil er so bewusst gesagt hat, es ist jetzt gut, ich höre auf und ich habe Krebs gehabt. Und ich hatte Therapie gehabt, aber nachher irgendwann zu einem Punkt gekommen und gesagt hat, ich habe ein gutes Leben gehabt, ist gut, ich lasse jetzt los. Und er war noch nicht so alt, er ist knapp 79 war, habe ich zu ihm gesagt, was passiert denn jetzt mit dir und wie geht es dir denn jetzt? Und ich habe das Gespräch gesucht und er hat gesagt, gell, du würdest es jetzt wie ein Abenteuer anschauen. Und er hat das aber irgendwie wie nicht so können. Vielleicht kann man das auch nicht, ich weiss es nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen meine Art, das anzuschauen.
Ich finde das mega schön, was du sagst. Ich finde das ein mega Moment in dem Gespräch. Und ich auch so finde, also ich schaue dich so an und denke, du eröffnest eine Sichtweise, wie man auf etwas schauen kann, wie man vielleicht noch gar nicht überlegt hat, dass man auf das auch so blicken kann. Also wieso, ich weiß nicht, ich habe jetzt vorher so gedacht, eben so, wie wenn du dann in ein Bötli steigst und reisest so ein bisschen aufs Meer und dann schaust, was dir da begegnet, oder? Und ich meine, so habe ich das, muss ich ehrlich sagen, jetzt auch noch nie mir überlegt, dass man so kann an Themen angehen, die auch ganz schwierig für einen sein können, oder? Und ja, merci für das, dass du uns den Blick gibst.
Es ist wieder die Neugier, wo sogar auch da im krassesten Fall die Angst eigentlich wieder überdeckeln. Also mich berührt es mega tief, weil ich glaube, wenn es möglich ist, also ich bin ja eh ein grosser Fan in meiner Arbeit von Perspektivenwechsel. Und von diesen verschiedenen Brüllen, ich finde einfach das Thema Wahrnehmung ein extrem faszinierendes Thema. Also auch, dass wir so viel eben nicht wahrnehmen. Und dass dann eben, wenn wie ein Geschenk überkommst, das kannst du immer an andere Brüllen aufsetzen. Und darum, ich rede darum auch so gerne, darum liebe ich auch die Gespräche, weil ich finde, jedes von diesen Gesprächen gibt einem eben auch so eine neue Brille, wo wie eine andere Perspektive bekommst. Und dann, das kann extrem etwas verändern, auch vom ganzen Erleben oder auch wie etwas kannst bewältigen. Und ich glaube, jetzt gerade wenn es um das Thema, also eben, wir haben ja auch mit der Stefanie Fonarelli über das Thema geredet. Also es ist ja schon nach wie vor etwas, wo so ein Tabu ist, oder? Also eigentlich alles, oder? Womit ja irgendwie krank werden, behindern oder Behinderung oder auch sterben zu tun hat, redet man nicht so gern drüber. Und wenn dann drüber geredet wird, ich erlebe das immer wieder auch so im Bereich ein behindertes Kind gross, dann sind es so die Schicksalsgeschichten. Also entweder, manchmal ist das Gefühl, es gibt so zwei Pole. Entweder hast du so die Schicksalsgeschichten von, oh, das ist ganz schwierig. Oder, für uns hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist einfach alles super.
Ja.
Oh?
Ja.
Und ich finde, es fehlt in dem Thema Perspektive anderen.
Ja, ich hab für mich auch immer ein Bild. Also ich finde, es ist so wie auf einem Grat oben laufen, oder? Und dann, und das ist es, oder? Also ich glaube, in so Situationen ist man irgendwie wirklich so auf einem schmalen Grat oben, oder? Mhm. Und dann geht es auf beide Seiten runter und man hat die Möglichkeit, auf die eine Seite zu kippen oder auf die andere Seite zu kippen. Und ich glaube, wenn man auf dem Grad bleiben will, muss man eben beide Seiten beziehen. Oder? Also,
mega spannend.
Weil das eine ist die positive, eben, wo man eigentlich den Weg fliegen will, oder? So wie du gesagt hast, ja, es geht super und ich schaffe das alles und es ist kein Problem. Und so. Und die andere ist, man lässt sich tief runterziehen. Und wenn man sich die Vorstellung auf dem Grad bleiben, dann ist es eben wirklich, ich tue jetzt die Arme auf beide Seiten auseinander, es braucht beides. Es braucht, man muss manchmal, ist man ein bisschen trauriger und irgendwie, also man muss es wie austarieren und eben beides im Blick haben und gleichzeitig nach vorne schauen. Oder? Ja. Sonst kommt man ja nicht über den Grad.
Und mir kommt es auch ein bisschen vor, wie wenn du auch die Fähigkeit hast, zu sagen, ah, okay, das ist jetzt, da kommt etwas zu mir, wo unangenehm ist und eben, wo mich am Leben auch in dem Sinn bedroht oder wo mir Schmerz zufügt, wenn ich einen Mensch verliere, meine Sicherheit für meinen Körper verliere etc. Und du dann aber wie kannst annehmen und überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Also weiß nicht, aber so ja, das ist so nein, das, was ich
es ist auch deutlich so. Also jetzt gerade bei dieser Phase dort mit dem Brustkrebs, oder? Also ich finde so eine Chemo durchgehen, also das ist eine wahnsinnige heftige Zeit und ist anstrengend und am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen einfach, man verliert Haar und so weiter. Das sind ja alles Sachen, wo man nicht will.
Nein, wo für ganz viel oder wo das jetzt ganz hören, ist total ist. Horror.
Ja, und es ist ja auch, aber gleichzeitig eben, ich habe gemerkt, ich habe es irgendwie noch spannend gefunden. Ich wollte immer mal wissen, wie ich ausgesehen wie Sigourney Weaver in Alien 2. Aber das habe ich früher mal gesagt. Und die hat eine Glatze. Und ich habe mir dann das so überlegt und gedacht, okay, jetzt habe ich eine Glatze. Natürlich aus einem anderen Grund, aber ich wäre ja nie sonst auf die Idee gekommen, mir eine Glatze zu schneiden. Weil das habe ich dann gleich nicht gemacht. Und dann plötzlich, okay, jetzt habe ich in meinem Leben mal herausgefunden, wie ich ausgesehen mit Glatze. Einfach ganz blöd gesagt. Und oder ich hatte eine Perücke und hatte eine Coiffeuse gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie gewusst habe, jetzt ist es so weit, dass ich eine Perücke brauche, weil die Haare jetzt wirklich ausfallen. Wo dann ich einen Termin gemacht habe mit ihr, ich glaube am 11 Uhr Nacht, ich bin heimgekommen irgendwie von einer Auslandreise, wo ich dann meine Glatze das erste Mal hatte, um das auch im Ausland auszuprobieren. Und bin heimgekommen und habe mit ihr abgemacht und habe eine Flasche Champagner vom Flughafen mitgebracht und dann haben wir eine Session gemacht und dort wieder, ich habe einen wahnsinnig schönen Mensch kennengelernt, ich habe ihn nicht so gut kennt. Aber irgendwo auch wieder, es ist etwas passiert. Und es ist irgendwie eine Geschichte passiert mit dem. Und das, wenn man das, glaube ich, das wünschte ich mir, dass man das irgendwie vielleicht mitnehmen kann.
Ja, das ist etwas, wo du da wirklich so auftust, ein Fenster, wo ich auch immer wieder, also in den schlimmsten Momenten, Also so die Zeit irgendwie im Spital, ich bin meinen Sohn am Begleiten, er ist nur am Schreien, weil es einfach so weh tut. Und das dort drin hinein, also auch die Menschen, die ich so kennengelernt habe, wo teilweise sind es kurze Begegnungen gewesen, manchmal sind es aber auch Menschen, die wie heute noch in meinem Leben sind, weil das so passiert ist. Also so, dass auch in dem rein, oder so, dass, also ich glaube, so das, was du sagst, oder du vorne mit den Armen so zeigst, ist eben der Grad, wo man dann geht. Mich holt es extrem ab, weil ich merke, es gibt ja die Momente, und ich finde es auch wichtig, dass man darüber redet, wo man so, was einfach scheiße ist. Oder ich sage auch, mit Krebs ist ein riesen Arschloch. Und irgendwie ganz viel ist einfach manchmal richtig scheiße, traurig. Und das darf ja total auch sein. Ich finde es ganz schlimm, wenn man sagt, eben nur so only positive Vibes und so. Aber dass es eben der Grad ist, also immer wieder sich das Ausbalancieren von dem annehmen, was Mara vorher gesagt hat, von, okay, das ist jetzt. Und wir haben ja auch schon gesagt, wir haben ja auch eine Folge gemacht, so was hilft uns in Krisen, also was, wie wir beide einfach schon genug auch so erlebt haben. Und dann ist es schon auch das, oder, wo du jetzt sagst, immer wieder ein Schauen, okay, das ist, und was mache ich jetzt mit dem? Und in dem inne eben dann, blöd gesagt, den Champagner finden. Also, und der Champagner kann ja alles sein. Mhm.
Ja, und vielleicht auch noch das, oder auf was habe ich Einfluss? Was kann ich ändern?
Ja, genau.
Also, irgendwann die Akzeptanz darüber zu entwickeln. Also, ich meine, ich sage ja auch immer wieder Wut. Zum Beispiel, ich habe mega viel Wut. Oder? Das ist meine absolute Abgrenzungsemotion, wie ich von der Sarah gelernt habe, übrigens. aber gleichzeitig eben, kann ich ja wirklich gewisse Sachen nicht ändern. Und dann, bei mir ist dann so die Krise, die du jetzt erwähnt hast, wo man am Boden ist, ist dann einfach so hässig und so traurig gewesen. Und nachher wie so, okay, gut, haben wir das? Jetzt, was machen wir damit?
So. Und dort habe ich mal, ich weiß nicht, vor x Jahren ist das mir mal so durch den Kopf gegangen, wir müssten eigentlich im Leben ja, also die Wutanfälle hat man, aber wir sollten auch mehr Mutanfälle haben.
Ja! Oh, magst du noch ein bisschen mehr darüber sagen? Das ist so toll.
Nein, ich finde Mutanfälle, oder?
Ja.
Also das ist irgendwie das Zulassen, oder? Dass man mutig ist, dass man irgendwie einfach wieder Sachen macht, oder?
Darf ich nur schnell eine Klammer? Ich finde das so das gut. Weil, genau, weil...
Ich habe mich gerade verliebt in ein Wort.
Ja, ich finde es
schnell schwärmen.
Ich möchte nur schnell eine Klammer machen, ja, wegen Risiko, oder? Genau, weil es gibt ja auch Leute, oder einfach jetzt in meiner Biografie ist das oft gekommen, so, du hast so eine, das ist so ein Risikoverhalten, das du hast, als wäre das etwas Negatives, oder? Und jetzt gibst du mir einen positiven Begriff dafür. Das sind Mutanfälle.
Ja.
So gut.
Ja.
Und was ich so cool finde, man kann nämlich eine Kultur haben im Umfeld, wo man sich mega unterstützt, die Mutanfälle zu haben. Weil das ist ja so etwas, dass es ja manchmal gibt, dass man ein Umfeld hat, dass man hat einen Mutanfall, man will dann leben. Und nachher kommt irgendeine Stimme von außen, die sagt...
Oder die eigene auf dem linken Schulter.
Eigene innere Stimme, die sagt, ja super, danke. Die eigene innere Stimme, nehmen wir die sagt, also das Risiko. Ich meine, wenn da etwas passiert, wenn das schief geht, was ist dann?
Was machst du dann?
Was denken dann die anderen? So, kennst du die Stimme?
Ja, klar, ich kenne sie auch, aber ich höre sie vielleicht dann, ich probiere sie dann irgendwann auch wieder auf die Seite zu stellen, oder? Das ist, glaube ich, schon. Aber klar, kenne ich sie auch. Also ich wäre ja
Mutanfall feiern.
Ja, genau.
Ah, ich liebe es.
Wir können leider schon in der
Das sind die letzten Minuten. Aber man könnte eigentlich so wie anfangen, sich treffen und dann irgendwie alle könnten so sagen, okay, eigentlich, also so, wenn ich so richtig mutig wäre, würde ich gerne das machen.
Genau.
Und ich liebe ja die, es kommt aus dem Theater, es ist eine Übung, die heisst «Oh ja». Da tust du eigentlich Bewegung einfach übernehmen vom anderen, also Impro-Theater. Und es gibt mega cool in Berlin, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die so arbeiten mit den autistischen Kindern. Mhm. Das heisst, sie gehen in Beziehung so mit dem Verhalten, wo das Kind mit Autismus gerade zeigt und machen einfach «Oh ja», machen mit. Und wenn man jetzt sagt, man würde das mit Mut machen, sagt jeder, vielleicht, ich meine, es ist ja so Ende Jahr bald und so, und überhaupt, könnte man das irgendwie so mal am Abend machen, so, okay, was würdest du gerne machen, wenn du richtig Mut hättest? Und danach könnte man es einfach so mega bestärken.
Genau. Genau. Dann machen wir es.
Ja.
Ich meine, ich habe ja ganz viele Sachen gemacht, Schon auch, weil das Schweizer Fernsehen mich gezwungen hat, sozusagen, oder? Also, ich habe wirklich ganz, also, gezwungen hat. Ich habe einfach dürfen Sachen machen. Also, das absolute Horror, sage ich mal, für mich war, lehren Bob fahren. Ich meine, das war richtig mutig gewesen.
Das, also, bist du die Bob?
Ich habe müssen Bob.
Also, die in St. Moritz?
Ja, oder? Die in St. Oh Moritz als Pilotin. Also, nicht hinten gesessen, sondern vorne gesteuert. Kann man auch nachschauen. Einstein im Eiskanal. Da sieht man mich stöhnen und schreien und ich weiß nicht, was alles. Aber das ist wirklich, also das ist für mich jetzt aber auch wieder etwas, eben, ich habe gefunden, komm, probier's doch. Ich bin dann nach 4 Tagen oder nach 3 Tagen vor laufender Kamera ausgestiegen, weil ich wir haben so wissenschaftlich begleitet, es ist um Stress gegangen und so auch. Und ich hatte irgendeinen Ruhepuls von 180.
Oh mein Gott.
Also Adrenalinausschüttung beim Sitzen.
Oh Gott.
Und so nachher
gestorben.
Ja, ich bin auch gestorben fast. Aber auch dort, es ist, manchmal muss man ja wie mal so Zeug, also auch erleben oder eben irgendwie sich auch wieder aussetzen, oder? Gut. Ich weiß das jetzt heute nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Das mache ich nie mehr im Leben.
Aber vielleicht so ein bisschen gegen den Abschluss noch die Frage. So was ist denn deine grösste oder rückblickend deine beste Muthandlung gewesen?
Dass ich das Jahr auf Amerika bin.
Ja.
Also das ist, ich meine, das hat meine Biografie, glaube ich, wirklich maßgeblich geprägt. Weil ohne das Amerika-Jahr damals, 1985, 86, hätte ich nicht Englisch gelernt und wäre ich nicht damals eben dann in dem Auswahlverfahren beim DRS3 gelandet. Mhm. Also ich glaube, das ist schon die mutigste, also mutig, es war eine Notwendigkeit gewesen. Ich hätte unbedingt müssen gehen. Ich habe unbedingt müssen gehen.
Und gibt es etwas, wo so merkst, eben, jetzt kommt ein neues Jahr, wo vielleicht möchtest du noch unbedingt machen?
Jetzt noch, für das Jahr?
Nein.
Einfach also noch so zukünftig?
Ja.
Ich bin im Moment dran, und das finde ich eigentlich für meine also Arbeitsbiografie total lässig und natürlich auch meine Lebensbiografie insofern. Durch das eben, dass ich so früh angefangen habe mit Arbeiten, also das haben andere auch, aber viele haben ja auch noch studiert oder irgendwie sonst so ein bisschen, sage ich mal, bis 27 ein bisschen verschiedene Sachen ausprobiert oder ein Studium gemacht und nebenzu gearbeitet, vielleicht ein bisschen. Ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten und bin jetzt eigentlich mit 57 an dem Punkt, wo ich wirklich jetzt eine Art ein Senior-Studententenleben machen. Also ich kann mir so ein bisschen Freiheiten rausnehmen, weil ich sage jetzt, meine Pensionskasse ist okay, ich habe einfach immer zu viel gearbeitet, ich habe auch kein Kind, also ich habe den Aspekt von Mutterschaftsurlaub und Pausen und so nicht. Und darum nehme ich mir jetzt eigentlich auf ein bisschen älter sein, das raus.
Und falls liegt?
Jein, es ist manchmal noch komisch, weil ich noch nicht so weiss, eben, was braucht es denn? Und eben, es ist immer ein bisschen im Widerspruch zu, was will man und nimmt man Sachen nach, die kommen? Oder hat man dann gleich Angst, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, oder? Ganz ja. Am Anfang. Schaffst du so viel und dann, jetzt muss ich viel schaffen, weil nachher gibt es wieder Löcher und so. Ich glaube, es ist schon noch schwierig auszuhalten, aber macht eigentlich auch Spass, finde ich.
Eigentlich so Mut zur Pause, genau. Oder Mut fürs Nein.
Mhm. Ja, genau.
Ja, und das finde ich zum Beispiel immer wieder mutig genug, gerade wenn du selbstständig bist, aber auch sonst im Leben, dass eben mal sagst, jetzt mache ich mal weniger, jetzt mache ich eine Pause.
Das finde ich auch wichtig.
Das braucht wahnsinnig auch Mut.
Dass es Phasen gibt.
Ja.
Ich finde, Phasendenken hilft zum Beispiel auch sehr.
Das stimmt.
Probleme zu überwinden oder schwierige Zeiten.
Also so ein bisschen, es ist alles nur eine Phase.
Ja, einfach das. Ja, also,
es ist nicht für immer.
Ja, genau. Mhm. Es kann sich wieder ändern und es wird sich ja wieder ändern. Oder?
Das hilft mir. Was ist deine Muthandlung, Sarah?
Ja, ich kann nur sagen, was mir mega hilft, ist genau das, nämlich immer, es geht alles irgendwie vorbei auch. Und es kommt immer wieder etwas Neues. Und das Gute kommt auch immer wieder. Also egal, was Schlimmes passiert. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, mit Monika, es ist so, wie ich habe etwas in mir, ich verschrecke ja manchmal über meinen Mut im Nachhinein. Also ich sage etwas, wo ich sage, ja, das mache ich, ja, komme ich, ja, ist gut. Und nachher, wenn ich dann das gemacht habe, verschrecke ich ein bisschen, dass ich es wirklich gemacht habe. Und darum, ich kann jetzt glaube nicht sagen, so, dass ich so eine Mutentscheidung habe, die dann alles beeinflusst. Ich glaube, ich habe immer wieder einfach eben den Mut, einfach zu machen und auch, dass ich mich vielleicht nicht, also ich nehme mich einfach auch nicht so wichtig. Ich finde es wirklich nicht so schlimm, Mhm. Also, so lustig, ich habe irgendwie diese Woche oder letzte Woche einen Workshop gegeben für Gymi-Lehrer. Es ist ja auch lustig, dass ich irgendwie so in meinem Leben, dann ich, wo so viel vor der Tür gesessen bin in der Schule, wie es geheissen hat, Sarah, kannst du draussen weiter schwätzen. Dann habe ich jetzt vor Lehrpersonen ausstehen. Und dann habe ich so ein Modell vorgestellt. Und ich habe wirklich schlecht Englisch, weil, also ich habe in der Schule auch kein Englisch wirklich gelernt. Und dann habe ich irgendwie etwas fast nachher mir so ein Zettel zugeschoben über nach dem Workshop, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Und habe so gemerkt, das hat mich jetzt wahrscheinlich mit Anfang 20 noch völlig draus gebracht. Und jetzt ist mir das weh, finde ich, so ein bisschen, ja, also ist gut zum Wissen, aber eben, es ist nicht jetzt mein Ganze. Und dann merke ich so, da ist schon etwas auch noch gewachsen. Also, ich finde es cool am Älterwerden, dass ich so merke, hey, ja, also, ich nehme mich immer noch weniger wichtig und dann wird es immer noch entspannter. Und irgendwie so ein bisschen angstbefreiter. Und ich habe das Jahr, wenn ich zurückschaue, einfach wieder zu ganz vielen Sachen einfach gesagt, ja, wo auch so an mich angekommen ist. Ja, irgendwie eben Workshops oder jetzt auch eben das Paar, das ich verheiratet habe. Oder einfach ganz, ich habe auch viele so verschiedene Sachen gemacht, die ich noch nie vorher so gemacht habe. Auch viel gelernt. Und darum, ich bin so ein
großer. Gelernt, was man nicht will.
Gelernt, was man vielleicht nicht will. Oder gelernt, was dann vielleicht noch schwieriger ist, als man gedacht hat. Mara, was hat dich. Hast du so eine Mutentscheidung?
Eben, ich habe ein Risikoverhalten.
Aha. Ich habe vielleicht auch Risikoverhalten.
Nein. Ja, nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, fast alle meine Momente, wo ich würde sagen, haben mein Leben beeinflusst oder irgendwie wie weitergebracht haben mit so Muthandlungen zu tun. Also, ob das jetzt ja war zu meinem ersten Kind, wo ich erst den Vater vom Kind 3 Monate gekannt habe, ob jetzt das, weiss nicht, die zweite, also die Trennung vom zweiten Mann war, ob das Coming Out war oder auf den Streikwagen rauf mit dir,
oh ja,
und
dort,
die Rede halten am
ja.
feministischen Streik oder den Podcast zu machen, Menschen wie Monika Scherer einzuladen und irgendwie sich ja, dem auch stellen mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie ja, einfach so in Kontakt zu gehen. Man hat ja, finde ich, kostet manchmal auch Mut, oder? Also, ich finde auch Gästinnen da oder in anderen Veranstaltungen, wo es Mut gekostet hat, sie einzuladen, wo man so eine Ehrfurcht hatte.
Oder kommen die einfach.
Oder kommen sie und dann bringt es einem so weiter und hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen. Also, ich wünsche mir eigentlich mehr Mut für alle Frauen, die zuhören.
Wir wünschen doch allen ganz viel Mutanfälle. Und jetzt habe ich natürlich, also eben, ich tue ja immer so etwas auf so einem Coaching irgendwie noch sagen und ich habe irgendwie etwas anderes vorbereitet und es passt jetzt überhaupt nicht mehr. Aber was mega passt, ist, dass ich, also ich finde einfach das so spannend, oder mit dieser Brille, mit dem Mutanfall. Und wenn jetzt du irgendwie da aussen zuhörst und merkst, du hättest gern in etwas mehr Mut. Also, etwas, das ist ja völlig gleich, welcher Kontext. Dann schreib das mal auf. Und nachher nimm ein anderes Blatt und schreib mal auf, welche so Einwände kommen von diesen kritischen. Und dann tu die wie so in einem Comics so in eine Sprechblase setzen. Und dann leist sie mal ein bisschen weg im Raum und dann geh mal mit denen in ein Gespräch. Und tu die ein bisschen hinterfragen, nämlich mit anderen Brüllen. Weil, wenn du wegstehst von dem, also allein schon die räumliche Distanz gibt dir oft eine andere Perspektiven. Also es nützt wirklich mit ein bisschen Abstand auch räumlich zu arbeiten. Wie du kannst dann wie, und dann kannst du mal dir die Frage noch stellen, wenn du jetzt das würdest im Kino sehen, würdest dann du den gleichen Gedanken haben für die Hauptrolle gerade da, wo der Mut nicht hat? Oder was würdest du dann sagen? Und wenn du dir vorstellst, dass du in 20 Jahren zurückdenkst, an diese Situation hättest du dann vielleicht auch noch. Das sind so Perspektivenwechselübungen. Und ich finde es mega cool, das schriftlich machen und ich liebe sie mit Sprechblasen zu arbeiten. Es gibt auch immer Distanz.
Sehr coole Idee, vielleicht ja auch unter einem Weihnachtsbaum oder einem Familial. Das wäre ja auch mega spannend, was so bei den anderen könnte.
Also, gell, ich habe ja eh so ein Comics-Hirni. Und mir hilft das immer wieder, dass ich... Ja, ich hab die ganze Zeit so Comics im Hirn. Und wenn ich zum Beispiel so schwierige... Weißt du, manchmal gibt es doch auch, irgendwie in der Familie etwas schwierig ist oder so. Ich stelle mir das mega oft als Comic vor.
Super schön.
Hey, und dann
das ist eine schöne Vorstellung.
Habe ich immer wieder... Ich finde dann alles ein bisschen lustiger, erstens. Mhm. Und wenn man etwas lustig findet, Humor gibt Distanz. Es nimmt den Stress raus, es entspannt.
Also, das sage ich nur, oh ja. Ja.
Oh ja, gut.
Genau, ich auch.
Ich komme noch zum Büchertipp. Heute sind es zwei. Und zwar ist mein erster Büchertipp von der Autorin Heike Geissler im Hansa Berlin erschienen. Es heisst «Arbeiten». Und es ist ein Essay über die Arbeitswelt und über das Überwinden eben von auch so inneren kritischen Stimmen. Es ist sie nimmt uns mit in ihre Gedanken einfach zum Thema Arbeit und was ist auch Arbeit? Also ist es eben Care-Arbeit ist auch Arbeit? Also wo fängt Arbeit an und wo hört sie auf und wie integriert man sie auch in sein Leben? Ich finde, das passt sehr gut zu der heutigen Folge. Und der zweite Büchertipp ist im Echtzeitverlag erschienen und heisst «Wir Süchtigen» von Leutschenbach. Und da ist nämlich Monika Scherer im Gespräch mit unter anderem dem Aschbacher, dem Giacobbo. Das hast du uns mitgebracht und ich finde das wunderbar, weil eben, ich weiss nicht, ob du weißt, dass ich ja gelernte Buchhändlerin bin. Und immer schön, wenn man Bücher geschenkt bekommt und sie dann nachher noch empfehlen darf. Danke vielmals.
Ich finde es auch so schön, weil ich bin ja so ein Fernsehkind. Also mein Vater hat ja lange beim Farbfernsehen geschafft, über 40 Jahre. Und wir haben als Kind einfach wahnsinnig viel Zeit im Leutschenbach verbracht. So.
Triffst du alle wieder? Alle deine Helden und genau. Heldinnen.
Genau. Und darum schaue ich auch sehr gerne rein. Danke vielmals. Wolltest du noch so eine Karte ziehen? Und man darf auch eine neue ziehen.
Was heisst eine neue?
Also weißt, wenn sie dir nicht gefällt, aha, darfst du auch eine andere dann nehmen.
Gut.
Kannst du mal vorlesen, was steht?
Von welcher Frau hast du am meisten fürs Leben gelernt? Ah. Uiuiuiui, da gibt es viel von denen. He? Jetzt müsste ich eine rauspicken.
Du darfst auch noch ein paar sagen, wir tun es sonst auch überziehen.
Von welcher Frau hast du am meisten fürs Leben gelernt? Ja, du, ich meine, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich ja dann gleich die Mutter, oder? obwohl ich ihr das Leben wahnsinnig schwer gemacht habe. Und sie auch, glaube ich, auch sehr viel von mir fürs Leben gelernt hat. Wie geht man nämlich mit so einem störrischen Teenager um? Oder? Und ich, wie geht man mit so einer blöden Mutter um? Nein, wir haben heute richtig gut. Ich tue jetzt einfach meine Mutter.
Danke vielmals.
Danke vielmals. Hast du etwas noch, was besonders von ihr gelernt hast, wenn du jetzt so etwas würdest aussuchen? Eins von vielen Sachen.
Sie ist unermüdliches Duracell-Häsli mit bald 81 und geht ins Theater, ins Kino, lädt Leute ein, kocht, trifft, geht auf Reisen. Schon recht eindrücklich.
Mega schön. Ich wünsche euch dann eine schöne Weihnachten, wenn es so weit ist.
Ja, genau.
Das wünsche ich euch auch.
Und vielleicht tünt doch ab und zu mal die Brille wechseln. Sind inspiriert von der Monika ihrer Durchblickbrille. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass sie wirklich auch in diesen Festtagen, gerade wenn es vielleicht ein bisschen stressig ist, noch helfen kann.
Danke vielmals, Monika.
Merci euch zwei.
Und danke euch da draussen fürs Zuhören, für, ja, jetzt fast ein Jahr wieder, wo ihr uns begleitet. Mir voll, ja, ich merke gerade jetzt wieder ein bisschen emotional, aber ich muss es kurz noch sagen. Danke für euren riesen Support. Immer und immer wieder. Und danke, dass ihr die Folgen tönt. Hören, teilen, herzeln, abonnieren oder was man sonst alles machen kann auf diesen Kanal, weil es hilft uns fest. Danke vielmals. Habt's gut.
Danke, Sarah.
Danke, euch beiden. Tschüss zusammen.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.